Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz am 25. Juli 2011 zum Thema China, hypermodern, reich und unfrei. Zu Gast ist Ingrid Fischer-Schreiber, Übersetzerin, Lektorin und Autorin. Gastgeberin ist Barbara Krennmeier.
Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich heute Abend im Kepler Salon. Es hat schon eine gute Wärme, ich glaube, wir werden es gemeinsam noch weiter aufwärmen. Bei mir zu Gast ist heute Frau Fischer-Schreiber. Sie wird uns viel über ihre Eindrücke aus China berichten. Zu Beginn ein paar organisatorische Infos. Wie immer wird das Gasthaus Keinzel Sie mit Getränken versorgen. Bitte einfach bestellen oder an der Bar holen. Falls es Ihnen herinnen zu warm wird, können Sie auch gern in den anderen Raum ausweichen, an die Bar. Dort wird der Kepler Salon, also dieses Gespräch hier, auf einen Monitor übertragen. Dort haben Sie es dann auch sehr, sehr gemütlich. Ja, wir haben ein Gästebuch auflegen. Da können Sie sich gerne eintragen. Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Bemerkungen zum Kepler Salon. Ich darf Sie auch wieder darauf hinweisen, dass der Kepler Salon, auch dieser Beitrag, aufgezeichnet wird und dann im Internet zur Verfügung steht. Darum die Bitte, dass Sie dann in der anschließenden Diskussion immer ein Zeichen mit der Hand geben. Sie erhalten dann von uns ein Mikrofon und dass Sie dann Ihre Frage ins Mikrofon stellen, damit diese Frage dann auch gehört wird und nachvollziehen werden kann. Ja, mein Name ist Barbara Krennmeier, ich bin heute Ihre Gastgeberin und nun zur Frau Fischer-Schreiber. Sie hat am Institut für Übersetzer- und Dolmetsch-Ausbildung in Wien studiert, am Institut für Sinologie und am Beijing Language Institute studiert. Das ist ein bisschen schwierig, das Englisch und Deutsch mischen. Ja, heute ist sie freiberufliche Übersetzerin, Lektorin, Autorin und Projektmanagerin und sie verbindet eine langjährige Tätigkeit insbesondere mit dem Ars Electronica Center. Ihr spezielles Interesse gilt nun auch der digitalen Kultur, vor allem in China. Im Moment ist sie in verschiedene Projekte im Bereich Medienkunst, Medienarchiv in Shanghai und Beijing involviert und sie lebt und arbeitet in Linz und Shanghai. Ja, normalerweise ist es ja so, dass der Gast circa eine halbe Stunde einen Input gibt über sein Thema. Dadurch, dass die Frau Fischer-Schreiber heute ihre persönlichen Eindrücke wiedergeben möchte und nicht einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, werden wir das als Dialog gestalten. Wir haben uns da Fragen vorbereitet. Es wird so circa eine halbe Stunde dauern. Dann sind Sie herzlich eingeladen, Ihre persönlichen Fragen an die Frau Fischer-Schreiber zu stellen. Ich denke, sie hat da ganz, ganz viel in ihrem Fundus und kann Ihnen viel erzählen über ihren China-Input. Ja, fangen wir an. Die Frau Fischer-Schreiber ist jetzt seit mehr als 30 Jahren, 31 Jahre sind es, China eng verbunden. Wenn man da ein bisschen anschaut, was war denn so vor 30 Jahren in China? 1978 ist Deng Xiaoping an die politische Spitze gekommen und das war der Beginn, dass sich der Kurs ein bisschen verändert hat. Es waren vorsichtige Reformen und es war ein leichter Abstand zum strengen maoistischen Konstrukt, das da war. Und besonders deutlich hat sich das dann gezeigt, eben in den 80er Jahren, da ist es zur Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zu den USA gekommen und ich glaube, das war ein wichtiger Schritt, China hat den Antrag auf Aufnahme in die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds gestellt. Also das war für China ein Riesenschritt und ist sicher mit ein Grund, warum sich China in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ja, mittlerweile ist, das ist glaube ich jedem bekannt, China eine der größten Volkswirtschaften und Handelsnationen und uns interessiert heute einfach, wie Sie diese 30 Jahre in China miterlebt haben, wo es so eine enorme Entwicklung war. Ja, vorneweg, warum China? Wie ist Ihr Interesse für dieses Land entstanden? Warum sind Sie 1980 überhaupt nach China gegangen? Das war ja damals noch nicht so hip und modern und ist nicht jeder nach China gegangen. Ja, und wie war dann das Leben für Sie als ausländische Frau in China?
Ja, ich hab Sprachen studiert und zuerst einmal Französisch und wollte eine zweite Sprache dazu lernen, die komplett anders ist als, also indogermanische Sprache, und dadurch bin ich auf Chinesisch gekommen und habe dann erst auf Umwegen und so weiter das wirklich studiert, als Hobby eigentlich, und habe aber ein Stipendium bekommen. Es hat zwischen sehr vielen westlichen, aber auch afrikanischen Staaten zum Beispiel Abkommen zum Studentenaustausch gegeben. Und es sind Westler oder halt Ausländer nach China und Chinesen in den Westen zum Studieren der jeweiligen Sprachen gekommen. Und ich habe eben angesucht und so ein Stipendium im Wissenschaftsministerium wahrscheinlich. Und wir waren zu viert, wir waren vier Studentinnen. Und wir haben alle vier das Stipendium bekommen, weil mehr Plätze zur Verfügung gestanden sind als Interessierte. Und damals war das Prozedere so, dass wir zuerst einmal in dieses Pekinger Spracheninstitut gekommen sind. Das war quasi eine Universität für Ausländer, die Chinesisch studieren, und für Chinesen, die westliche Sprachen studieren. Und dann ist dort ein Aussiebungsprozess hat dort begonnen, wir haben Prüfungen gemacht, und je nach unserem Niveau hätten wir dann irgendwohin an eine Uni gehen sollen. Und ich hätte nach Shanghai gehen müssen. Und Leute an der österreichischen Botschaft haben mich dann aber gewarnt quasi, haben gesagt, Shanghai ist nicht so gut, weil Shanghai die Umgangssprache in Shanghai sozusagen ist für Peking-Chinesen nicht verständlich und für Ausländer schon überhaupt nicht. Und wegen des besseren Akzents und wegen der homogeneren Umgebung sozusagen, sprachlich homogeneren Umgebung, ist Peking besser, und deswegen bin ich dann in Peking geblieben, und bis jetzt bin ich für die Chinesen eine Pekingerin, weil ich noch immer einen Pekinger Akzent habe. Und 1980 war, wie wir angekommen sind, war noch eine Zeit, wo wir zum Beispiel Markerln für Baumwollstoff gekriegt haben, wo wir Ölmarken gekriegt haben und verschiedene andere Dinge, die wir nur über Marken im Supermarkt am Markt kaufen haben können. Und die Lebensbedingungen waren für uns damals total super. Also wir waren alle jung und haben uns da nicht viel Gedanken gemacht und waren anspruchslos. Und wir haben gelebt auf einer Campus-Universität, das ist das normale Format in China, das sind alles Campus-Universitäten mit getrennten oder fast getrennten Gebäuden für Westler und für Chinesen. Das heißt, die Durchmischung war relativ gering, das war an anderen Orten, an normalen Universitäten besser. Und ich habe am Anfang das Zimmer mit einer zweiten Österreicherin geteilt, und nach ein paar Monaten hat die dann ihr eigenes Zimmer gehabt. Und von dem her war es angenehm, bis aufs Klima, irrsinnig kalt in Peking, schlechte Heizung und so weiter. Also es war schon etwas rau, das Ganze. Aber wir haben uns trotzdem sehr wohl gefühlt, weil wir viele Dinge einfach auch ausblenden haben können, beziehungsweise erst mit sehr viel Verzögerung kapiert haben, wie wir eingebettet waren in dieses System. Ich habe zum Beispiel erst Jahre, Jahrzehnte später sozusagen erfahren, dass unser Professor an der Sinologie haarklein über unser Privatleben Bescheid gewusst hat. Und wie wir das dann erfahren haben wir mal, das ist sicher jetzt schon 15 Jahre her, an der Botschaft nachgefragt, wie denn das damals war, wer von der Botschaft denn solche privaten Informationen an die Sinologie in Wien weitergibt. Und die sind aus allen Wolken gefallen, haben gesagt, na, nie im Leben kriegen Sie irgendwelche Informationen. Also da hat es irgendwelche Kanäle gegeben, die wir bis jetzt nicht durchschaut haben, wo uns dann im Nachhinein bewusst worden ist, wie wir überwacht worden sind. Wir haben jede Sprache, jede westliche Sprache, oder halt Fremdsprache, hat eine Betreuungsperson gehabt, die Sprache gekonnt hat. Und diese Professorin, die ist auf einmal bei uns im Zimmer gestanden, hat sich alles angeschaut, hat unsere Tagebücher gecheckt und so. Also das war etwas befremdlich, aber wir haben uns irgendwie total gut damit abgefunden. Aber nicht alle. Es hat witzigerweise Skandinavierinnen zum Beispiel gegeben, die nach ein paar Monaten fluchtartig das Land verlassen haben. Es hat relativ viele, also jetzt proportional gesehen, relativ viele Fälle an psychischen Erkrankungen gegeben sozusagen, wo Leute schwerste psychische Probleme bekommen haben, auch das Land verlassen haben müssen, weil sie dem offenbar doch einem gewissen Druck nicht standgehalten haben, aber im Großen und Ganzen war es für uns angenehm, weil wir da immer nur sehr punktuell drauf gestoßen sind. Und ich kann mich erinnern, am Anfang war für mich, ich habe vorher anderthalb Jahre in Italien gelebt, und für mich war Peking und Italien und Rom irgendwie das gleiche Lebensgefühl, was total absurd war für Leute, die nicht dort waren. Die haben gesagt, du spinnst, wie kannst du also ein offenes Land wie Italien mit einer Diktatur, einem kommunistischen Hardcore-Regime wie China vergleichen? Aber von der Empfindung her war es für uns wirklich so, dass die Chinesen extrem relaxed und laissez-faire und so weiter, also diese Atmosphäre ausgestrahlt haben. Und das ist ein Gefühl, das ich die 31 Jahre nie verloren habe. Und ich bin dann drin bestärkt worden, wie andere, die auch in Italien gelebt haben, aber keine Italiener waren, genau das gleiche Gefühl gehabt haben. Und das ist für mich also eines dieser Geheimnisse, die Faszination Chinas ausmachen, dass es super easy ist, dort zu leben, wenn man es einmal geschafft hat, hinzukommen. Und dieses leichte und sehr entspannte ein Punkt ist, den sehr, sehr viele Ausländer bis heute extrem schätzen. Und das ein Grund ist, warum man immer wieder hinkommen will. Und der unglaubliche der Optimismus der Menschen. Also das ist, glaube ich, das, wenn man aus, so wie ich aus Wien kommt eigentlich, ist das der krasseste Unterschied überhaupt, dass es gibt, dass es 1,3 oder 4 Milliarden positiv gestimmter Menschen gibt, so ungefähr, die nicht ständig jammern und die nicht dauernd irgendwie sich beschweren und die einfach tun und schauen, dass sie vorwärts kommen. Und das sind so verschiedene Faktoren, die dann in der, wenn man sie abwägt, halt trotzdem mehr wiegen als die Schattenseiten dieser politischen Strukturen dort. Und ja.
Ja, wie schon gesagt, die letzten 30 Jahre haben große Veränderungen gebracht in China. Was waren denn aus Ihrer Sicht so die fundamentalsten Umbrüche? Wie haben Sie die miterlebt? Einerseits aus der Beobachterrolle, zum Teil aus der Ferne, dann aber mittendrin. Was hat Sie gesellschaftlich da, politisch, wirtschaftlich, wie haben Sie das miterlebt, diese 30 Jahre in China?
Naja, für mich, also es ist wahnsinnig schwer zu sagen, was jetzt das Wichtigste oder das Beeindruckendste ist sozusagen, weil in den 30 Jahren hat sich ein Riesenland komplett neu erfunden. Und das an sich ist extrem beeindruckend. Und oberflächlich gesehen ist natürlich die wirtschaftliche Entwicklung, der Reichtum der Chinesen sehr beeindruckend. Wie wir angekommen sind, kann ich mich erinnern, wir haben absolut nichts Westliches kaufen können. Im September 1980, wie wir angekommen sind, da war nichts da an irgendwelchen Luxusgütern, da hat es kaum Restaurants gegeben und so weiter. Und schon ein halbes Jahr später kann ich mich erinnern, das erste westliche wichtige Ding, das wir kaufen haben können, waren OB-Tampons. So absurd das klingt, aber das war das erste westliche Produkt, das flächendeckend da war. Dann ist Nescafé gekommen und japanischer Löskaffee. Und Milchpulver, auf eine ganz perfide Weise ist das den Chinesen quasi indoktriniert worden sozusagen. Das ist das Resultat in fette Kinder jetzt, weil die Mütter in ihrem Gut meinen, die Kinder überfüttern mit diesem Zeug. Und das hat damals angefangen, das ist damals über europäische Firmen nach China gekommen. Und Also das ist die eine Seite, dieser unglaubliche Wirtschaftsboom, der in den 90er Jahren dann so richtig losgegangen ist. Aber vorher eben langsam dieses Infiltrieren mit westlichen Konsumgütern. Und parallel dazu einfach der hat schon in den Anfang der 80er Jahre ein kleiner Bauboom begonnen, mit wo in Peking zum Beispiel die Ringstraßen gebaut worden sind. Es gibt also 5,5 Ringstraßen so ungefähr in Peking. Die sechste ist noch nicht hundertprozentig fertig, die so ähnlich funktionieren wie der Gürtel in Wien, nur ein bisschen größer, so mit 16 Spuren, glaube ich. Und das hat damals begonnen. Was aber auf einer ganz anderen Ebene das wirklich Beeindruckende war, das ist, wie die Leute einfach anders geworden sind. Sie schauen anders aus. Früher war es für uns total hundertprozentig klar, das ist ein Japaner, das ist ein Chinese. Das ist heute nicht mehr so klar, weil einfach der Ausdruck, natürlich auch die Kleidung und so weiter, sich komplett verändert hat. Aber das, das Denken der Menschen, und man muss natürlich dabei berücksichtigen, dass ich von gebildeten Menschen rede, mit denen wir haben halt hauptsächlich mit gebildeten Leuten zu tun gehabt, und wir sind zwar viel gereist, aber die wirklichen Kontakte waren in Städten, also bei mir eben vor allem Peking und Shanghai, und dadurch ist es ein kleiner Ausschnitt, aber genau der Ausschnitt, den ich auch hier habe. Also ich kenne auch keine Leute, die in einem ganz anderen Bildungskontext leben. Also insofern ist es für mich schon vergleichbar. Und wahrscheinlich ist dann auf eine mehr oder weniger magische Weise angestoßen durch Deng Xiaoping, der gesagt hat, wurscht ist, welche Farbe die Katze hat, Hauptsache ist sie fängt Mäuse. Da ist irgendwie dieses chinesische dieser Handelssinn, dieser kaufmännische Sinn, dieses eben das Beste aus der Situation machen, sich adaptieren an alles, das ist dann so richtig wieder zum Tragen gekommen und hat eben diesen Wirtschaftsboom auf allen Ebenen eingeleitet. Also wenn ich jetzt im Herbst wieder zurückgehe nach Shanghai, dann weiß ich, dass ich früher oder später wieder in eine depressive Phase verfall, weil ich es einfach nicht, weil es für uns West, also sagen wir mal Deutschsprachige, schwer zu verstehen ist, dass jeder Chines irgendwie Unternehmer ist, mit Aktien handelt bis zum geht nicht mehr, 100.000 Wohnungen hat und. Das ist für uns also ich weiß nicht, für mich zumindest und für die meisten, die ich kenne, ist das ein wirtschaftliches Gewurl, das wir in der Form einfach nicht kennen. Und das ist beeindruckend, abstoßend, faszinierend, alles gleichzeitig. Und wir haben das sehr oft das Gefühl, dass Europa jetzt endgültig abzuschreiben ist. Mhm. Also aufgrund dieser unterschiedlichen Dynamiken, und ich werde nie vergessen, ich bin einmal im Flieger mit einem Deutschen gesessen, der eine Fabrik in der Nähe von Shanghai geleitet hat, der Zulieferteile für die deutsche Autoindustrie geliefert hat, und er hat gesagt, für ihn ist der wirklich krasse Unterschied, wenn er in die Fabrik geht und alle positiv sind und optimistisch und an einem Strang ziehen und irgendwie begeistert sind. Im Unterschied zu Deutschland oder Österreich ist es offenbar auch für Manager wirklich ein sehr krasser Unterschied zu unserem Lebensgefühl da. Und das ist irgendwie beeindruckend nach wie vor.
Für uns im Westen, in unserer Wahrnehmung, wir sehen ja China sehr polarisiert. Einerseits sehen wir diesen Wirtschaftswachstum, diese glitzernden Städte, bewundern das, finden das beeindruckend, was da entstanden ist. Auf der anderen Seite sehen wir auch die Schattenseiten oder bekritteln die Schattenseiten. Die Menschenrechte sind ein Thema, inhumane Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung ist ein Riesenthema, Zensur und so weiter. Diese Widersprüche, die wir da sehen, werden die in China genauso gesehen? Wie erleben das Chinesen? Also wie wird das da damit umgegangen? Oder ist das nur unsere Sicht auf die Dinge?
Naja, es ist ein Teil dieser Missstände oder negativen Seiten werden natürlich von den Chinesen genauso wahrgenommen, und zwar in letzter Zeit ganz verstärkt. Also zum Beispiel jetzt gerade mit diesem Eisenbahnunglück in der Nähe von Shanghai, wo knapp 40 Leute gestorben sind. Da und an vielen anderen Ereignissen, die wir nie im Westen, von denen wir nie was erfahren, wird jetzt deutlich, wie sehr sich so etwas wie im weiteren Sinne eine Zivilgesellschaft herausbildet, wo Leute, und da ist das Internet ganz, ganz, ganz maßgeblich beteiligt, wo sich Leute erstens einmal leicht Informationen beschaffen können, obwohl eine ganz starke Zensur herrscht, gerade im Netz, aber trotzdem werden Informationen, wenn sie auftauchen, innerhalb von kürzester Zeit zigtausendmal zum Beispiel retweetet, jetzt auf einer Plattform, die so ähnlich und besser funktioniert als Twitter im Westen, und dadurch die Zensur immer ein bisschen nachhinkt und Informationen trotzdem verbreitet werden. Und dann formieren sich die Leute zum Teil in real oder eben auch wieder auf virtuellen Plattformen und üben einen Druck auf die Politik aus, der ist unglaublich. Das können wir uns im Österreich überhaupt nicht vorstellen. Jetzt sind innerhalb von zwei Tagen oder nicht einmal zwei Tagen sind leitende Beamte sofort ihres Amtes enthoben worden, weil der Druck so groß war von der Bevölkerung, weil nicht richtig mit diesem Unglück umgegangen wird. Und solche Phänomene sind extrem stark und sind in den letzten anderthalb Jahren so richtig explodiert. Also die politische Kaste, die Funktionäre bezeichnen sich inzwischen als eine schwache Gruppe oder werden auch von Wissenschaftlern als eine schwache Gruppe bezeichnet, weil sie unter einem unglaublichen Druck der Öffentlichkeit stehen. Und das wirklich Eigenartige und auch für Chinesen nicht wirklich nachvollziehbare ist, warum so ein Gap besteht zwischen gewissen Äußerungen der allermächtigsten Schicht und der in der Hierarchie ein, zwei Stufen drunter angeordneten, weil die meisten Chinesen, inklusive Leute, die Zensur am eigenen Leib sehr stark spüren, und zwar wirklich in persönlicher Verfolgung sozusagen, sind trotzdem der Regierung sozusagen total wohlgesonnen und sagen, die chinesische Regierung ist wahrscheinlich von der Gebildetheit der Politiker, vom Weitblick, vom strategischen Denken und so weiter den westlichen Regierungen haushoch überlegen. Und obwohl sie selber quasi verfolgt werden. Also ein guter Freund von mir ist zum Beispiel so ein Beispiel, der lebt jetzt inzwischen in Hongkong, weil er in Shanghai sich zu verfolgt gefühlt hat, verwendet kein Handy mehr, verwendet keine E-Mail mehr, kommuniziert nur via Direct Messages auf Twitter und so weiter, kann in Shanghai nicht mit dem Taxi fahren, nur mehr U-Bahn, weil er glaubt, verfolgt zu werden, weil er zweimal in der Woche bei der Polizei vorsprechen muss, zum Tee trinken eingeladen wird oder zum Abendessen, wie sie das dann umschreiben. Und wo er sagt, dass manchmal je nachdem, an wen er kommt, er sehr, sehr oft das Gefühl hat, dass die Leute, die Polizei, die mit ihm redet, wirklich verstehen will, was er als Internetaktivist eigentlich bezwecken will. Und nur in den seltensten Fällen er eine Feindseligkeit hat, aber er trotzdem nie weiß, in welchem Punktesystem er landet und wie kritisch er gesehen wird im Endeffekt. Es ist eine totale Unsicherheit da, wo manche dann eben wirklich ins Ausland gehen oder überlegen, ins Ausland zu gehen. Aber das ist ein minimaler Anteil der Bevölkerung. Das sind, ich weiß nicht, prozentuell wahrscheinlich nicht einmal erfassbar. Die anderen Leute, die gebildeten Stadtbewohner, sagen wir mal so, die wissen, dass sie ein zensuriertes Netz haben und finden das Netz nicht genug zensuriert zum Beispiel. Die wollen auch keine Pornografie, die wollen keine negativen Nachrichten und so weiter. Also diese Kontrolltendenz, die kommunistische Partei hat, die wird zu einem sehr großen Maß getragen von der Bevölkerung. und im Gegenteil, also wirklich unterstützt. Es gibt Freiwillige, die zum Beispiel das Netz nach Stichworten, da gibt es Listen von Keywords, durchsuchen und Beiträge einfach löschen, wenn sie diesen Leuten halt zu extrem oder wie auch immer. Manchmal reicht es, dass ein gewisses chinesisches Zeichen vorkommt, dass ein Beitrag gesperrt wird. Also das ist alles extrem, extrem widersprüchlich für uns eigentlich. Aber die Chinesen empfinden das, sie vergleichen ihre jetzige Situation mit der Situation vor 10, 20, 30 Jahren und sagen, uns geht so viel besser, wir sind so viel freier, was regt euch auf? Und das ist eine Haltung, die macht für sie vieles machbar, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können, das in so einem System funktioniert. Also zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, der betreibt in Shanghai den einzigen vollkommen unabhängigen Space für Kunst. Und der ist ungefähr vor 10 Jahren, hat er angefangen damit und hat im Vorfeld der Weltausstellung sein ursprüngliches Quartier räumen müssen, weil das revitalisiert worden ist, hat sich dann in einem Creative Cluster ein Grundstück quasi mieten können, hat sich dort was hingebaut. Das ist im Herbst 2009 eröffnet worden und im Winter 2009 hat er erfahren, Ende des Jahres wird es abgerissen. Und wie ich mir das gehört habe, ich habe gesagt, um Gottes Willen, jetzt hat er da Jahre wieder hineingesteckt, wieder alles umsonst, wie kann man mit sowas leben? Und er hat gesagt, okay, die Regierung will, dass ich gescheiter wäre, ich muss mich jetzt mit rechtlichen Sachen auseinandersetzen, ich brauche einen Rechtsanwalt, damit ich meine Entschädigung kriege und so weiter. Und ich muss mir was anderes überlegen, das Konzept funktioniert nicht, also muss ich was Neues erfinden. Und hat es als totalen Ansporn empfunden, einfach wieder ganz von vorne anzufangen und hat keine Sekunde irgendwie mit dem Schicksal gehadert. Und sagt eben, ja, jetzt kann ich es eigentlich machen, jetzt kann ich es machen und wir sind dran gewohnt, mit dieser Unsicherheit zu leben und uns darauf einzustellen.
Und ja, spannend.
Das ist für uns sehr spannend, ja.
Ja, viele, viele Themen sind da jetzt schon aufgekommen. Wir laden Sie jetzt ganz herzlich ein, in unser Gespräch einzutreten, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Gedanken dazu. Bitte geben Sie uns einfach ein Zeichen mit der Hand, dann kommt schon das Mikrofon und Sie können Ihre Frage stellen. Wer möchte das Eis brechen? Bitte schön. Einen Moment noch auf das Mikrofon.
Dankeschön. Sie sagt, man kennt die Chinesen und Japaner nicht mehr auseinander. Heiraten Sie zusammen? Wieso schauen die so gleich aus?
Nein, sie schauen nicht alle gleich aus, aber die Chinesen haben sich in den letzten 30 Jahren auch optisch sehr verändert. Sie sind wesentlich größer als noch vor 30 Jahren. Also früher war ich sehr, sehr groß, inzwischen nicht mehr so groß, durch die verbesserte Ernährung offensichtlich. Aber es hat sich auch durch die neuen Umweltbedingungen, die neuen Reize oder was immer, die anderen Bildungschancen und so weiter, hat sich für mein Gefühl das Aussehen der Menschen sehr, sehr stark verändert, sodass diese Grenzen zu den angrenzenden asiatischen, damals viel fortgeschrittenen Ländern, also eben vor 30 Jahren war ja Japan ganz woanders als China, das verwischt sich. Und das ist irgendwie ein witziges Gefühl, wenn man auf einmal nicht mehr merkt, aha, ist das jetzt der Chinese? Ist es ein Taiwanese? Ist es ein Japaner? Wo das früher ganz klar war. Also da kommen sehr viele Koordinatensysteme, die wir gehabt haben, einfach ins Wanken. Und
was war das? Pips. Gut, bitteschön.
Bildung. Du hast gesagt, dass die Spitze des Staates eine höchst gebildete ist, oder zumindest die Chinesen empfinden das so. Siehst du das auch so? Und zweite Frage ist, würdest du uns noch, oder zweite Bitte ist, möchtest du uns noch ein bisschen was über Bildung und die Wichtigkeit von Bildung in China erzählen? Und die hätte dann noch eine dritte Frage. Das ist Tibet, Autonomie in Tibet und das Verhältnis der Chinesen zu Tibet, bitte.
Okay, das heißt, die erste Frage ist die Bildung der Spitze. Also ich habe jetzt vor einiger Zeit eine Statistik gelesen, dass ungefähr 80% in hohen Funktionärsrängen einen Doktortitel haben. Und zwar zum Teil einen westlichen. Das heißt, die haben im Westen studiert und sind dann wieder nach China zurückgekommen. Und das spricht für mein Gefühl schon einmal Bände. Also es sind höchst qualifizierte Leute, zum Beispiel der Forschungsminister spricht perfekt Deutsch, hat in China und in Deutschland studiert, hat bei Audi und Porsche gearbeitet, glaube ich 10 Jahre lang in der Forschungsabteilung und besitzt noch ein Haus irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube in Heidelberg oder so, ist ständig zwischen China und Deutschland unterwegs und hat aus seiner Forschungsarbeit in Deutschland heraus ist er Spezialist für energiesparende Autos. Und solche Leute werden Minister. Oder aber auch sind auch in niedrigeren Rängen. Und vor allem leistet sich die Parteispitze sehr viele offenbar unglaublich gute Thinktanks. Also es gibt einige, vor allem amerikanische Wissenschaftler, die als Consultant mit solchen Thinktanks zu tun haben und die sind extrem beeindruckt von den Leuten dort. Und also dieses Bildungsniveau der Elite, das ist wirklich, glaube ich, im Verhältnis mindestens so hoch wie in Europa, wenn nicht höher. Ja. Und Bildung insgesamt, also hat einen unglaublichen Stellenwert in allen konfuzianischen Gesellschaften. Also nicht nur China, sondern genauso in Japan, Korea und wahrscheinlich auch in Kambodscha und so weiter, in den südasiatischen Staaten, also im konfuzianistisch geprägten Kulturkreis ist Bildung einfach hat einen unglaublichen Stellenwert und in China ganz extrem, weil China eines der wenigen Länder oder eine der wenigen Kulturen ist, wo jeder zum Beispiel Beamter werden kann. Es hat im alten China ja dieses berühmt-berüchtigten Beamtenprüfungen gegeben, die offen waren für jeden. Hat halt nur genug Wissen anhäufen müssen vorher, um die bestehen zu können, aber grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit gehabt, Beamter zu werden. Und jetzt ist es so, dass das Bildungssystem in China extrem kritisiert wird von allen, also von den Schülern, den Lehrern, den Universitäten und so weiter, weil es für viele zu stark auf noch in diesem alten konfuzianischen, in dieser alten Tradition verhaftet ist, mit sehr starken Beachtung auf Lernen für Prüfungen. Also es gibt da so Spezialausdrücke, wo man einfach merkt, wie die Kinder leiden darunter, dass sie nur für die Abschlussprüfung beziehungsweise für die Aufnahmeprüfung in die Universitäten lernen müssen und alles andere ist nachrangig. Es hat immer Aufnahmeprüfungen in Universitäten gegeben, also auch noch vor der Kulturrevolution und sofort danach wieder, wie das Bildungssystem wieder angefangen hat zu funktionieren, sind ganz früh, 78 oder 77 glaube ich sogar, sind die Aufnahmeprüfungen an die Universitäten wieder eingeführt worden und damit der normale Universitätsbetrieb wieder. Und jetzt ist ein unglaubliches, ein Umbauen des gesamten Bildungssystems im Gange und geht aber nicht schnell genug für viele, weil natürlich die Lehrer nicht entsprechend ausgebildet sind und ein ziemlich krasses System herrscht, was jetzt Mittelschulen betrifft. Es gibt sogenannte Schwerpunktmittelschulen, wo die guten Lehrer und die guten Schüler sich versammeln und wer halt nicht genug Geld und nicht gut genug Noten und nicht im richtigen Kindergarten war, der hat keine Chance in so eine gute Schule zu kommen und damit wahrscheinlich auch nicht die Chance auf eine der Elite-Universitäten zu kommen und so weiter. Es ist ein System, das immer mehr dem japanischen ähnelt, also wo eben auch dieser Druck so ganz früh auf die Kinder ausgeübt wird. Und es gibt aber inzwischen also ich kenne etliche Leute, die im Kulturbetrieb tätig sind, die dieses System verweigern, ihre Kinder in die nächstbeste Mittelschule stecken, weil sie sich aus dieser Konkurrenz rausziehen wollen, weil das einfach super grausam ist. Die Kinder sind komplett fertig. Also die stehen um 5, 6 in der Früh auf und lernen bis um 7, 8 am Abend. Und noch länger. Und fallen um und tun sonst nichts. Die Verlage zum Beispiel beklagen, dass es in China kaum mehr so etwas wie Genusslesen gibt. Also die Literatur, die eigentlich für Teenager gedacht ist, die verkauft sich immer schlechter, weil kein Mensch mehr Zeit hat und wenn dann nur Dinge liest, die für die Prüfung nutzbringend sind und nicht einfach nur irgendeinen Roman oder Internetliteratur. Aber selbst das ist in einer gewissen Altersgruppe ist einfach keine Zeit da, um sich mit Hobbys oder irgendwas zu beschäftigen. Und das wird massiv in Frage gestellt jetzt, also von ganz oben weg.
Die Tibet-Frage war da noch?
Ja, die Tibet-Frage. Das ist auch so eine ganz widersprüchliche Frage. Inzwischen ist, glaube ich, Tibet für Ausländer, Einzelreisende wieder gesperrt. Die Dalai Lama und die Partei können nicht miteinander. Also das ist, ich habe vor 2 Jahren die spirituelle Autobiografie vom Dalai Lama übersetzt, weil die ist auf Französisch erschienen das war eine Sammlung von Reden und sehr persönlichen Berichten, die eigentlich keine spirituelle, sondern eher eine politische Autobiografie ist. Das ist im Diogenes Verlag erschienen, das Buch. Und wie ich das übersetzt habe, ist mir dann irgendwie so klar geworden, dass da ein allein schon über die Sprache und wie gewisse Begriffe wie Autonomie oder Unabhängigkeit und so weiter auf beiden Seiten benutzt werden, das geht immer haarscharf aneinander vorbei. Und da wird sich, glaube ich, in meiner Einschätzung nach in der nächsten Zeit nichts bewegen. Und die Rhetorik der Partei gegen den Dalai Lama, die sich so periodisch wiederholt, oder gegen Obama, der Dalai Lama wieder trifft, das wird so weitergehen. Nichtsdestotrotz ist es total absurd, dass es eine Ethnoliteratur gibt, die einen irrsinnigen Boom erlebt in China. Und ganz viele dieser Bücher handeln entweder in oder um Tibet oder in oder um die Mongolei. Auch lamaistisch geprägt. Und das übt eine unglaubliche Faszination auf junge Chinesen aus. Es gibt in Peking zum Beispiel einen ganz, ganz berühmten Tempel, den Lama-Tempel, der einer der allerwichtigsten tibetisch-buddhistischen Klöster in China ist, inklusive Tibet. Und in der Gegend rundherum, das ist ein einziges Räucherstäbchengewirr, wo man Literatur vom buddhistischen Schund bis zur buddhistischen Philosophie, tollste Bücher und also schreckliches Zeug, kaufen kann, wo zum Meditationsgruppen man sich anmelden kann und. Ich habe jede Menge Freunde, die auf einmal super intensiv tibetischen Buddhismus praktizieren, wirklich gute Lehrer haben. Also das sind so Sachen, die machen China so faszinierend, weil es für uns eben so widersprüchlich ist.
Wir haben nämlich 4 Fragesteller schon im Petto. Dürfte ich Sie bitten, dass wir dann einfach als 5. Sie dann noch dazu nehmen?
Das hat sicher eine Reaktion hervorgerufen, aber ich weiß es nicht im Detail.
Genügt das, gut. Wir haben jetzt 4 Fragesteller, die sich schon gemeldet haben, und das ist der 5. dann schon. Ich würde bitten, die erste Frage von ganz hinten, ich sehe da leider nicht hin, bitte um Ihre Frage. Jetzt, danke schön.
Mich würde interessieren, die Wirtschaftskonzerne, die transnationalen Konzerne. Einerseits üben sie ziemlichen wirtschaftlichen oder finanziellen Druck auf die Regierung aus. Andererseits aber auch im inländischen Druck oder diktatorischen Druck oder Macht, sagen wir so. Und auch im Ausland, speziell in Afrika, wo sie eigentlich das Land ausbeuten. Das heißt Kolonialisation, wie es die Amerikaner früher gemacht haben. Den Afrikanern wird das Land weggenommen einfach. Sie müssen aussiedeln. Es werden dort Riesenstraßen gebaut, nur um das Land auszubeuten. Was weiß die Bevölkerung davon? Oder wie viel weiß die Bevölkerung? Was erfährt die Bevölkerung davon? Einerseits ist klar, weil es zum eigenen Wohlstand dient. Es wird der Bevölkerung eingeredet von der Führung, von der chinesischen. Ist ein Zwiespalt eigentlich. Dann die Menschenrechte. Es ist mit Dalai Lama schon angesprochen worden, mit Ai Weiwei. Jetzt wird er mundtot gemacht, indem man ihm vorwirft, er hätte Steuern hinterzogen. Das Gleiche kennt man aus Russland. Es hat ja eigentlich nicht viel geändert zwischen der kommunistischen Diktatur und der jetzigen Diktatur. Und was noch interessanter wäre, Ausländerinnen und Ausländer, die dort arbeiten oder wie auch immer, oder schon mehrere Jahre dort sind, wie weit können die unbehelligt dort leben und arbeiten oder frei sich bewegen? Wie weit gibt es dort noch, wie viel Ort die Stasi, so wie es in Ostdeutschland war? Das hat es in jedem kommunistischen Land gegeben, das eigentlich immer auf Schritt und Tritt verfolgt worden ist. Und wie weit werden Europäer, Amerikanerinnen auch im europäischen Land oder wenn sie jetzt wieder zurück sind in Österreich, irgendwie, ich will nicht sagen behelligt, aber schon irgendwie unter Kontrolle oder unter Aufsicht oder was dürfen Sie hier sagen und was ist gefährlich zu sagen?
Ja, ich denke, das waren jetzt viele Fragen.
Viele Fragen. Ich kann mich jetzt nicht an alles erinnern, aber ich fange von hinten an. Behelligt worden bin ich, beziehungsweise meine Mutter und mein Bruder in Österreich von der Staatspolizei in den 80er Jahren. Die Staatspolizei ist zu meiner Mutter und zu meinem Bruder nach Hause gekommen, also zu beiden, wie ich noch in China war und wollte wissen, was ich eigentlich dort zu suchen habe. Das war 1982. Wie ich dann zurück war, haben sie mich angerufen und haben gesagt, ja, ob ich ihnen irgendwas zu sagen habe. Und ich also bin komplett auf der Leitung gestanden. Und sie haben mich dann gefragt, ob mir bewusst ist, dass ich staatspolizeilich von chinesischer Seite belangt worden ist. Habe natürlich nichts mitgekriegt. Das war damals. Jetzt ist, ich meine, das ist absurd, so irgendwas zu denken. Wir können, also es ist, ich habe ganz durch Zufall vor gut anderthalb Jahren die Möglichkeit gehabt, in Shanghai zu arbeiten. Und zwar witzigerweise bei Schweizern. Und zwar bei einer Schweizer Wissenschaftsinstitution, die konsularischen Status hat. Und dort ist es verboten, wobei ich bis jetzt nicht weiß, ob das internationale Gepflogenheit ist oder ob das China-spezifisch ist, dass keine Drittstaatler arbeiten dürfen. Also ich als Österreicherin habe nicht für Schweizer arbeiten dürfen in diesem konsularischen Bereich und habe daher, weil die mich unbedingt haben wollten, mit einem Freund von mir geredet, der eine Firma hat und hat gesagt, okay, dann stelle ich dich an. Und dann habe ich gesagt, na und wie geht das, dass du keine Schere reinkriegst? Dann haben wir uns das ausgedacht, der Vertrag war zwischen Swissnex Shanghai, einer chinesischen Firma und mir. Die chinesische Firma hat gesagt, okay, wir übernehmen diese Aufgaben und garantieren, dass das die Ingrid macht. Vollkommen legal, von der Schweizer Regierung abgesegnet. Und ich hab dazu auf einer Webseite der Shanghaier Regierung genau eine Liste gefunden, was für Dokumente ich wohin bringen muss, um eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Und es hat damit angefangen, dass die Firma, die mich angestellt hat, die chinesische Firma, eine Scheckkarte produzieren hat, also haben hat müssen, die sie autorisiert, Ausländer anzustellen. Also das hat die Firma gehabt. Dann bin ich mit der Buchhalterin der Firma zur Immigration gegangen, habe mitbringen müssen meinen Arbeitsvertrag, meine quasi, die gehen davon aus, dass man immer in einem angestellten Verhältnis war und ich war aber immer Freiberuflerin. Ich habe mir also von der Ars Electronica, von allen möglichen Leuten habe ich mir meine Honorarnoten schicken lassen und ich weiß nicht was, Bestätigungen, dass ich in dem und dem Institut einmal gearbeitet habe, um zu beweisen, dass ich qualifiziert bin für diesen Job. Dann habe ich das gehabt, das habe ich noch gebraucht, mein Pass natürlich und eine Gesundenuntersuchung, also ich habe inklusive AIDS-Test machen lassen müssen und mit dem ganzen Backel bin ich dann zur Immigration gegangen, habe einen Zettel bekommen, 5 Tage später. Ja, und zuerst hat die Firma eine generelle Genehmigung gekriegt, dass sie mich anstellt. Das ist online gegangen und die innerhalb von 15 Werktagen hat die Firma erfahren, ob sie mich anstellen darf oder nicht. Ist auf dieser Webseite verkündet worden. Wir haben nach 10 Tagen gefragt, ist gegangen und dann bin ich halt diese verschiedenen Stufen durchlaufen und ich war also vollkommen baff, wie schnell das geht, wie klar die Regelungen sind, wie zuvorkommend die Leute waren und geholfen haben, dass man auch alles richtig bringt. Die haben zum Beispiel dann angerufen an einer anderen Stelle, um zu checken, ob nicht sich irgendetwas verändert hat in ihrem Wissensstand und so weiter. Das heißt, wenn man das alles durchläuft, ist man, hat man seinen Pass mit der Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitsgenehmigung und da schert sich kein Mensch mehr um einen. Also ich war dort, wie der Zensus stattgefunden hat. Alle 10 Jahre gibt es eine Volkszählung. Da sind das erste Mal auch Ausländer gezählt worden. Und da waren 2 oder 3 Mal die Leute, die da engagiert sind. Das sind Volunteers, also Freiwillige meistens. Und die haben mich halt befragt, und welches Land und was ich da tue und wann ich komme und bla bla bla. Also da sind wir integriert gewesen. Und sonst gibt es also null Einschränkung. Solange man nicht mit Leuten zu tun hat, die eben die unter Beobachtung stehen. Ich habe eben diesen Freund, der ein Internetaktivist ist, der in Amerika Fellowship gehabt hat, der sehr viel Medienkontakte zu ausländischen Medien hat, der auch zum Beispiel in Linz aufgetaucht ist und so weiter. Und der ist einfach ein Dissident im, also Dissident ist zu viel, aber er wird halt von der Polizei beobachtet. Jetzt ist es so, dass wenn zum Beispiel eine Organisation ihn einlädt als Sprecher, kann sein, dass die Leute, die das betreiben, ein paar Tage vorher genau durchleuchtet werden, Polizei nach Haus kommt, in einem konkreten Fall eine Frau, die Chinesin ist mit holländischem Pass, der ist gedroht worden, dass ihr Visum nicht verlängert wird und die Veranstaltung wird abgesagt. Oder wenn während der Expo-Zeit in Shanghai sind immer wieder Veranstaltungen ganz, ganz kurzfristig verboten worden vom Kulturbüro oder Ausstellungen erst gar nicht eröffnet worden und so weiter. Da merkt man die Zensur, da ist man direkt damit konfrontiert, aber als Einzelperson eigentlich nicht, außer man verstößt halt gegen irgendwelche Visumgeschichten. Aber andererseits, ich habe einen Freund zum Beispiel, der seit 10 Jahren in Guangzhou, in Kanton lebt und sich noch nie registriert hat bei der Polizei, was man innerhalb von 24 Stunden tun müsste. Jetzt, wie in Guangzhou vor ein paar Monaten so Straßenschlachten waren, weil Afrikaner, da gibt es eine extrem große afrikanische Community, und Chinesen aneinander gekracht sind, da ist die Polizei einmal auf ihn aufmerksam geworden und hat gesagt, jetzt gehst dich doch bitte einmal registrieren. Also diese Regeln sind, und frei bewegen können wir uns überall, bis auf Tibet, glaube ich, im Moment. Also soweit ich weiß, ist seit ein paar Monaten Tibet für Einzelreisende wieder gesperrt. gesperrt und man findet aber sicher irgendwelche also Auswege, um da trotzdem reinzukommen. Nur ist es nicht schlau, das zu tun, wenn man nicht ausgewiesen werden will. Aber das ist seit langem wieder mal eine Phase.
Gut, dadurch, dass wir noch viele, viele Fragesteller haben, würde ich jetzt einmal den Herrn im weißen Hemd um seine Frage bitten.
Ich danke, es funktioniert. Was ich mir überhaupt nicht naiverweise vorstellen kann, ich war vor 20 Jahren in Peking, da gab es Fußgänger und Fahrradfahrer und ganz vereinzelt Autos auf den Hauptstraßen. Sie erzählen jetzt von 16-spurigen Autobahnen. Woher kommt das viele Geld aus Ihrer Sicht? Kommt es aus dem Westen? Sind es Bodenschätze? Sind es aus Exporten erzielte Gewinne? Wie funktioniert das? Naiv, also jetzt
ja, das ist eine gute,
naive Frage erklärt, ja?
Das ist eine für uns nicht wirklich beantwortbare Frage, aber ein großer Teil kommt, also man muss unterscheiden, wann die Leute zu Geld gekommen sind. Viele Chinesen sagen, alle, die vor 90, 95 zu Geld gekommen sind, die können nur irgendwas Illegales gedreht haben. Weil damals war das einfach nicht möglich, dass man viel Geld kriegt. Aber es haben sehr viele Leute schon in den 80er Jahren, zum Beispiel Universitäten oder große Firmen, haben ihren Beschäftigten Wohnungen zugeteilt, die sie dann ganz billig kaufen haben können. Also zu einem praktisch nichts. Also für Chinesen zwar damals doch, war schon eine Summe, aber für uns war das quasi überhaupt nichts. Und dadurch hat sich ein System entwickelt, das der extremen Immobilienspekulation. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Statistik gelesen, jeder 175. Einwohner von Shanghai besitzt mehr als umgerechnet 1 Million Euro. Meistens in Form von Immobilien oder sonstigen Dingen. Also das ist für uns einfach unvorstellbar. Die Wohnungen sind extrem teuer, also mindestens so teuer wie bei uns, wenn nicht teurer. Und es ist irre, wer aller mehrere Wohnungen besitzt. Und aus dem heraus, das ist ein Ding, das man, mit dem man jonglieren und handeln kann. Und dann ist es so, dass einfach dass die Chinesen wirklich extrem geschäftstüchtig sind und einfach eine Firma nach der anderen aufmachen und jeder hat 3 Firmen, vor allem wenn die Leute im IT-Bereich oder so irgendwo sind, Design und diese ganzen Kreativkünstler. Das ist unglaublich. Also einfach unglaublich. Und es gibt natürlich die Freundelwirtschaft, die ungefähr, also wo man sich als Österreicher nicht wirklich umstellen muss. Und da läuft einfach auch viel. Ne? Dann ist auf der Beamtenebene herrscht Korruption. Die Regierung ist sich dessen sehr, sehr, sehr bewusst und hat immer wieder in ihren 5-Jahresplänen Korruptionsbekämpfung ganz oben. Es werden regelmäßig hohe Beamte, zum Beispiel der Minister des Ministeriums für Korruptionsbekämpfung, zum Tode verurteilt wegen Korruption. Also aber die Grenzen sind für mich da auch sehr, sehr fließend, wo eben dieses Beziehungssystem dann wirklich in Korruption ausartet. Das ist eine sehr heikle Grenze. Aber jedenfalls, da gibt es ja so viele, viele Möglichkeiten, zu Geld zu kommen. Aber für den Normalchinesen, glaube ich, ist wirklich die Immobilie das zentrale Element, weil die Chinesen eben aufgrund der Geschichte der Volksrepublik das erste Mal die Möglichkeit haben, ein fiktives Gut zu haben, weil sie besitzen das nur für 70 Jahre und nicht den Boden, auf dem das steht. Das heißt, sie haben quasi nur den Plafond sozusagen und die Wände, aber sie sind nicht Eigentümer des Grund und Boden, auf dem ein Wolkenkratzer steht oder eine Villa. Aber das ist etwas, worauf sie extremen Wert legen und es gibt keinen jungen Mann, der nicht unbedingt eine Wohnung braucht, wenn er heiraten will. Also das verändert sich langsam, aber sehr langsam. Und also ich habe zum Beispiel, ich kenne einen Deutschen, der hat in Deutschland seine chinesische Frau kennengelernt, die werden jetzt Eltern und die Familie stammt aus Shanghai und die haben beschlossen, okay, weil es bequemer ist, übersiedeln sie nach Shanghai, wo die Oma da ist. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt Wohnung, wie komme ich zu einer Wohnung? Und die Mutter, also seine Schwiegermutter hat gesagt, kein Problem, die Wohnung gibt's, 150 Quadratmeter, super Lage und 450.000 Euro umgerechnet. Und er hat gesagt, er will aber jetzt nicht sein Leben lang einen Kredit zurückzahlen, das interessiert ihn nicht, ist nicht notwendig, weil die Wohnung eh schon ausbezahlt ist. Und das sind einfach Dimensionen, wo wir einfach nicht mehr mit können.
Gut, danke schön. Dann haben wir da eine Frage, der Herr.
Ich hätte das Mikro da jetzt gerade.
Ja. Diese Schilderungen, jetzt hat man ja nicht das Gefühl, dass es wirklich 1,3 Milliarden so positiv Denkende gibt. Aber meine Frage ist jetzt die, also ich hänge mich an Ihre Milchschilderung an und das Milchpulver. Da frage ich jetzt als Kinderarzt, Sie haben ja sicher die, oder wie haben Sie die Milchpulver, diese Kindermilchpulver-Sache erlebt? Und eine ganz andere Frage, es gibt jetzt auf Leo in ein chinesisch Lexikon, wo man auch die Wörter natürlich abrufen kann, wie das ausgesprochen wird. Und es klingt mir nahezu unnachsprechbar. Und da wollte ich Sie fragen, wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie wirklich chinesisch sprechen?
Also das Milchpulver, das war irgendwie schlimm mitzuerleben, eben schon, wie ich dort studiert habe, wie auf einmal, das war auch die Zeit, wo die ersten richtigen Werbungen für Produkte aufgetaucht sind. Früher hat es ja, also vor 78 hat es ja keine Werbung in China für irgendwas gegeben, da hat es ja nur politische Slogans gegeben. Und dann ist langsam einerseits sind westliche Firmen, also Werbeagenturen quasi tätig geworden und die Chinesen genauso. Und ich kann mich erinnern, dass eine der prominentesten Werbungen eben, ich weiß nicht, es war irgendeine, entweder war es sowas wie, es war wahrscheinlich Nestle, aber noch eine zweite Firma, die ganz, ganz massive Werbung für Milchpulver gemacht haben, und zwar so, dass die Chinesinnen auf einmal das Gefühl gehabt haben, nur wenn ihre Babys viel Milchpulver trinken, wären aus denen irgendwelche großen Kinder so ungefähr. Und die haben es einfach total überdosiert. Und das ist etwas, was nach wie vor ein ganz zentraler Punkt ist, weil es ja diesen Milchpulverskandal vor 2 Jahren gegeben hat, wo Melamin zugesetzt worden ist und Kinder dran gestorben sind. Und also das sind so fixe Ideen, die Chinesen haben, wo sie glauben, dass wir alle nur mit Milchpulver auf die Welt kommen, so ungefähr, und niemand bei uns stiehlt. Also das sind so Verzerrungen in der Wahrnehmung dessen, was Westler tun angeblich, und dem eifern sie nach. Und und das gilt halt für viele andere Produkte auch, wo jetzt einfach die traditionellen Ernährungsgewohnheiten sich stark verändern und Leute, die viel Geld haben, tendenziell dicker werden. Und eben nicht so wie bei uns die Armen. Und die zweite Frage, auf der Sinologie in Wien haben wir ein heftiges Training einfach gehabt. Wir haben, wie ich studiert habe, 16 Pflichtwochenstunden gehabt und ich glaube davon 6 Sprachlaborstunden am Anfang. Und ich habe 2 Jahre studiert, bin dann nach Peking und wir haben nichts verstanden. Also es war wie nie Chinesisch gelernt. Und nach einiger Zeit, nach ein paar Wochen, hat sich das dann ein bisschen gebessert. Und aber es ist trotzdem ganz, ganz schwierig, ein gutes Niveau im Chinesischen zu haben, wenn man nicht dort lebt. Und das Lustige ist aber, dass Österreicher offenbar irgendwie eine Affinität haben, weil die chinesischen Professoren, die wir gehabt haben, die haben sich immer super gefreut, wenn sie gehört haben, Österreich, ihr habt eine gute Aussprache. Und das höre ich nach wie vor, also dass viele Chinesen sagen, meine Aussprache ist total gut, aber mein Vokabular ist einfach nicht gut genug. Und es gibt also zum Beispiel relativ viele Amerikaner, die in China leben, schon lang, die unglaublich gut Chinesisch können. Also wirklich unglaublich gut. Und viele, die einen schrecklichen Akzent haben.
Gut, dann sind Sie jetzt dran.
Ich hätte zwei kurze Fragen gehabt. Das eine hat wirtschaftlich zu tun. China war ja einst einmal die größte Wirtschaftsmacht und es ist eigentlich am besten Weg, dorthin wieder zu werden und die Amerikaner da zu überholen. Jetzt, wie ist Ihre Einschätzung? Sie liefern eigentlich die höchsten Wachstumsraten so von den größten entwickelten Ländern der letzten Jahre. Sind Sie eigentlich von den Devisenreserven momentan, können Sie sich alles leisten? Sind die stärksten, können auch die Amerikaner stark sofort in Bedrängnis bringen? Was ist das Selbstverständnis der Chinesen? Wo wollen sie hin oder was spürt man da? Die Frage eins und die zweite wäre, wir hören immer sehr viel von den sozialen Spannungen, die da sein sollten zwischen Land und Stadt und dem Zustrom. Und wie schätzen Sie das ein? Danke.
Also die Chinesen sehen sich, das, was jetzt passiert an Aufschwung, ist einfach eine ganz natürliche Entwicklung, weil die Chinesen den philosophisch gesehen einfach wirklich dieses Konzept des Wandels sehr verinnerlicht haben. Also da gibt's nichts Statisches oder linear sich Entwickelndes wie in unserem Empfinden sozusagen. Und auch von Theoretikern sozusagen wird das jetzt so interpretiert, okay, China war mal die führende Macht, war lange unter Jocht, was immer, die bösen Westler und so weiter, und jetzt ist einfach wieder Chinas Zeit angebrochen und irgendwann wird die wieder vorbei sein und dann wird wieder was anderes kommen. Also dass nichts ewig dauert und sich ins Gegenteil verkehrt, das ist taoistische Grundphilosophie, die aber in solchen Sachen wirklich spürbar wird, dass das auch gelebt und wird. Und die Spannungen zwischen Stadt und Land und vor allem auch die Wanderarbeiter, auf die Sie ansprechen, diese Hunderttausende oder Millionen von Leuten, die aus den Dörfern in die Städte pilgern und die für uns bemitleidenswert sind aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus, glaube ich, überhaupt nicht bemitleidenswert, sondern also sie selber sehen sich nicht so. Sie sind froh, dass sie so einen Job haben, sie sind froh, dass sie diese Wolkenkratzer da bauen dürfen und da unter sehr kargen Bedingungen an der Baustelle wohnen und so weiter, weil sie noch immer mehr verdienen als am Land. Und ich glaube, dass schon langsam ein Bewusstsein auch der eingesessenen Stadtbewohner, der Reicheren, auftaucht, die merken, ohne diese Menschen können wir nicht. Und es sind auch sehr starke politische Bestrebungen im Gange, die soziale und die rechtliche Situation dieser Menschen zu verbessern, weil in China gibt es dieses System des Hukou heißt es, das ist so ein quasi der Meldezettel und man darf nur dort sein, wo man gemeldet ist sozusagen und wenn man diesen Bereich verlässt, dann hat man Schwierigkeiten. Und dieses System ist in Überarbeitung, stößt aber auf immense administrative und sonstige Schwierigkeiten, aber das Bewusstsein ist da, dass da was geändert werden muss. Und es kommt auch eine starke Verschiebung zustande, weil Kinder dieser Wanderarbeiter zum Beispiel jetzt, wenn die nach Shanghai kommen oder nach Peking, dort legal in die Schule gehen dürfen. Und das verändert sehr viel. Und da ist der Staat, glaube ich, schon sehr stark daran interessiert, das abzufedern und auch die Schere, die unglaublich ist. Ne? Das ist im Bewusstsein der Menschen schon und vor allem der Politiker sehr stark da und sie versuchen alles, um die Leute ruhig zu stellen, mit Geld zum Teil auch in kritischen Zonen rund um die großen Städte, wenn wieder Leute vertrieben werden, weil die Dörfer geschleift werden und so weiter. Also da tut sie viel und sie diese Bedrohung, die Politiker da spüren durch diese unzufriedenen Menschen, das ist sicher im Moment top, top, top Priorität, die sehr viel bestimmt.
Gut, wir haben jetzt zwei Damen, die Fragen stellen möchten und dann danach zwei Herren, aber jetzt einmal zu den beiden Damen, bitte schön.
Ich habe jetzt eine ganz andere Frage und zwar, wie ist der Stellenwert der Religion? Gibt es eine religiöse Erziehung? Wie schaut das aus? Wie ist da die oder ist das mehr familiär, oder das würde mich sehr interessieren.
Naja, China ist ja eine, also jetzt aus der Geschichte heraus gibt's im Wesentlichen 2 bis 3 Religionen. Das ist nicht so ganz eindeutig zu beantworten. Es gibt Buddhismus, Konfuzianismus und Taoismus, wobei der Konfuzianismus ja nach unserem Empfinden nicht unbedingt eine Religion ist, wobei auch Buddhismus nicht unbedingt. Und nach der Gründung der Volksrepublik ist zwar verfassungsrechtlich Religionsfreiheit garantiert gewesen, de facto hat keine Religionsausübung gegeben, bis auf ein paar große, wichtige Klöster, wo nach wie vor Mönche, Nonnen gelebt haben. Mit der Kulturrevolution ist da ein großer Kahlschlag gekommen und dann wieder ein großer Aufschwung. Und es ist so, dass Chinesen ja nicht nur einer Religion angehören, sondern je nachdem, ob es jetzt gerade ums Sterben oder ums Heiraten oder was geht, geht man zu verschiedenen Richtungen sozusagen. Und es ist ein unglaublicher Boom da, was das Interesse an Religion betrifft. Das heißt, es sind die wichtigen Klöster sind alle unglaublich toll renoviert worden. Da steckt immenses Geld drinnen. Niemand weiß, wie viel. Es wissen auch Wissenschaftler, die Finanzierungsmechanismen von Klöstern erforschen wollen, kriegen keine Zahlen. Also das ist irre, was da an Geld aus der Community, aus der Gemeinschaft kommt, aus dem, was die Klöster verkaufen, produzieren, verkaufen und so weiter. Also da ist ein sehr großer Aufschwung da, wobei oft hinterfragt wird, ob das alles Fassade ist oder nicht. Ne? Weil man sieht in den Klöstern auch als Tourist Mönche und so weiter. Und viele sagen, das sind ja alles nur gefakte Mönche. Die sind irgendwie da halt als Polizei quasi aufgestellt. Das, glaube ich, stimmt nicht so. Und hat nie gestimmt, weil es immer einen harten Kern an wirklich sehr gebildeten, sehr verwirklichten Menschen gegeben hat. Und die Religion wird zunehmend Privatsache und ist aber, andererseits gibt es diesen familiären Ahnenkult und so weiter, was auch wieder viel, viel wichtiger wird. Also da sind verschiedene Bewegungen im Gange und wenn man in Buchhandlungen und so weiter geht, da gibt's unglaublich viel Literatur, so wie bei uns diese ganzen esoterischen Sachen. Zum Teil wird auch so Zeug übersetzt, zum Teil auch wirklich gute Literatur von tibetischen Lehrern, die in Amerika leben, also Sögyal Rinpoche oder so jemand findet man auf Chinesisch. Also das ist alles sehr, sehr vielschichtig, aber das Interesse an Religion ist unter jungen Leuten unglaublich, unglaublich groß. Na. Also in der Schule einen Religionsunterricht oder sowas gibt's nicht. Aber es gibt eben Religionsfreiheit.
Gut, dann die Dame
ich hätte
ganz vorne.
Eine Frage, und zwar habe ich 2007 3 Monate in Shanghai gelebt und zwar in Pudong und wir konnten CNN empfangen. Wird das zensuriert oder?
Naja, CNN und solche Sachen sind ja nur also in Hotels kann man das empfangen und wenn man Satellitenanlage hat.
Das wird nicht zensuriert.
Das wird manchmal zensuriert, wenn, also da geht der Bildschirm wird einfach schwarz, wenn irgendwelche krassen Berichte sind über irgendein ganz wichtiges Ereignis, was weiß ich, wenn, frage mich jetzt nicht, mit der Expo zum Beispiel, da hat es immer wieder mal solche, also ich habe nie CNN gehabt, ich kann das jetzt nicht sagen, aber ich weiß von Leuten, die sich darüber aufgeregt haben, dass eben wieder mal was ausgeblendet worden ist, aber sonst nicht.
Ist mir nicht aufgefallen, also hat eigentlich immer funktioniert. Und die zweite Frage, Wikipedia konnte man 2007 nicht öffnen.
Ist das jetzt ist es, also diese ganzen Internetzensur, Bestrebungen sind, also es sind die großen sozialen Netzwerke sind komplett blockiert, also Facebook, Twitter und so weiter, das ist, und YouTube ist blockiert. Und die anderen Seiten wie Wikipedia oder BBC oder irgendwelche wichtigen westlichen Medien sind manchmal blockiert und manchmal nicht. Also da gibt's keine klare, also nichts Stabiles, sagen wir mal so. In der letzten Zeit ist auch Gmail zum Beispiel stark gestört gewesen und Google hat ja seine Umwege nehmen müssen und so weiter. Und auf der anderen Seite kommen aber chinesische Angebote, die für die Chinesen bis auf eben eine kleine, sehr elitäre, sehr spezielle Schicht die praktikableren sind, weil sie wollen ja chinesische Inhalte, die interessieren die New York Times oder BBC nicht wirklich. Ne?
Gut, dann haben wir da hinten eine Frage. Bitte schön.
Ja, ich war vor ungefähr 25 Jahren in China und jetzt vor nicht allzu lang wieder. Es ist natürlich, wie Sie gesagt haben, dieser gigantische Wandel ist einfach extrem. Der ist fast unvorstellbar. Aber mir ist auch, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch irgendwie aufgefallen ist. Ich durfte dort mit Kollegen eine große Messe haben wir bestückt mit zum Teil ausländischen Ausstellern, aber mit sehr vielen chinesischen Firmen auch eine technologische Messe. Also erstens, was dort aufgefällt, ist natürlich diese immense Dichte an Nachbauten, die also die chinesischen Firmen dort ausstellen, zum Teil absolut nicht unterscheidbar optisch zu den Originalprodukten. Aber was uns besonders aufgefallen ist, ist also, dass dieser Glanz und dieser Glamour und diese Hightech-Szenerie, die sich bietet, im Untergrund eigentlich nicht stimmt. Also die infrastrukturellen Bedingungen, die waren also ganz schlecht, die Versorgung mit Strom, mit Wasser, wie wir sie uns vorstellen, dass das alles die richtigen Normen und die richtigen Drücke und so weiter gibt, da hatten sie ganz große Probleme, dann auch die Werkzeuge zum Beispiel und die Hilfsmittel dazu, die waren zum Teil vorsintflutlich. Also ich glaube, dass da die Architektur und für viele Dinge sozusagen einen zum Teil ein bisschen einen Schein erzeugen, der im Untergrund vielleicht nicht ganz realisiert wurde. Und zum Schluss eine kleine Episode, als ich zum ersten Mal nach Peking flog, saß neben mir eine Chinesin, die sprach gut Deutsch und ich habe dann mit ihr gesprochen und sie sagte, sie studiert in Ostdeutschland Deutsch und vorher war sie in Tirana, also in Albanien, Albanisch studieren, weil da gab es ja die große Freundschaft China-Albanien. Dann sagte ich, ist das nicht ein riesiger Umstieg von Albanisch auf Deutsch? Sagte sie, nein, das ist praktisch die gleiche Sprache. Also das sieht man, wie verschieden Chinesisch ist.
Gut, bitte Ihre Antwort.
Also diese Kritik an Infrastruktur und so weiter, das ist sicher in gewissen Bereichen nach wie vor der Fall. Und bei so Messen gibt es immer wieder Scherereien, dass was nicht funktioniert. Ich habe das jetzt bei Kunstmessen miterlebt, wobei ich da von Jahr zu Jahr eine unglaubliche Steigerung und jetzt ist alles perfekt in Peking und in Shanghai zum Beispiel, auch in Guangzhou. Da, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren extrem viel verändert. Und jetzt als ganz gewöhnlicher Bewohner der Stadt, also finde ich einfach sowohl Shanghai, Peking, Guangzhou, Shenzhen, super bequeme Städte, wo alles wie am Schnürchen funktioniert. Bis auf ganz selten einmal eine gröbere Panne, wie es jetzt in Peking bei einer U-Bahn-Rolltreppe gegeben hat oder jetzt das Zugsunglück, das wird auch von Chinesen extrem hochgespielt, weil das jetzt zum Beispiel eben das Unglück, diesen Zusammenstoß, eben die Hochgeschwindigkeitsstrecken, mit denen sie viele Hoffnungen verbinden. Aber so grundsätzlich finde ich, dass gerade die basale Infrastruktur also in den Städten, und es leben jetzt 45% der Chinesen in Städten angeblich, sehr, sehr gut funktioniert. Also allein die U-Bahn, die ausgebaut worden ist, das ist einfach phänomenal, wie schnell man jetzt durch diese Riesenstädte sich bewegen kann. Was war noch Ihre Frage? Die Chinesen können sich natürlich nicht, was die Chinesen nicht verstehen, ist die Vielfalt an Sprachen, die in Europa herrscht. Die glauben, wir sprechen alle Englisch und können sich auch nicht vorstellen, wie diversifiziert Europa und selbst die EU ist. Und das ist etwas, was einfach klar ist, wenn man sich das Riesenland anschaut, wo eine Sprache zumindest von allen verstanden wird und auch gesprochen wird, auch wenn es dann jede Menge andere Sprachen und Dialekte gibt. Aber diese Vielfalt der Sprachen ist für sie etwas, und da haben sie Schwierigkeiten, uns einzuordnen. Und dann ihre Kritik an den Kopien. Es gibt ein extrem empfehlenswertes Buch, das vor kurzem erschienen ist im Merve Verlag, von einem koreanisch-schweizerischen Philosophen, Byung-Chul Han. Das heißt Shanjai, das ist ein Begriff für Kopie im Chinesischen. Ich glaube Dekonstruktion auf Chinesisch oder so irgendwie. Und da wird ein Phänomen jetzt auf historisch-philosophischer Ebene beschrieben, das eben allgegenwärtig in China ist, aber wo in den letzten 2-3 Jahren für mein Gefühl ein massiver Wandel eingesetzt hat, nämlich weg von der Kopie zu einer, es wird zum Beispiel ein iPhone nachgebaut mit anderen Funktionen, und zwar mit Funktionen, die für 1 Million Leute interessant ist. Und das wird getestet über kurze Zeit und nach den Tests adaptiert. Und das sind kleine Firmen, die operieren vollkommen, also sind super flexibel. Und da entsteht eine Innovation, die ist unglaublich. Und die wird vom Westen aber als entweder überhaupt nicht wahrgenommen oder als platte Kopie abgetan. Und in diesem Buch erklärt dieser koreanische Philosoph sehr genau, woher sich das Kopieren ableitet, warum eine Kopie in China einen anderen Stellenwert hat als im Westen. Und das ist wirklich sehr interessant, weil das viele Phänomene, mit denen wir schwer zu Rande kommen, in einen ganz anderen Kontext stellt und nachvollziehbar macht.
Ja, man sieht schon, dieses Thema ist sehr breit und vielfältig. Ich habe jetzt nur 4 Personen, die Sie gemeldet haben für Fragen. Ich würde Sie bitten, dass wir diese Fragen dann noch stellen. Wann dann noch bei Ihnen Fragen auftauchen, die Frau Fischer-Schreiber wird ja im Anschluss auch noch da sein, kommen Sie zu ihr, besprechen Sie es mit mir. Zuerst wäre mal der Herr ganz hinten dort, hat sich gemeldet. Dann haben wir da einen Herr, dann eine Dame und noch der Herr im blauen Hemd. Fangen Sie bitte mal an.
Die Frage ist, wie ist unser Image eigentlich in China oder wie sieht der Chinese an Westeuropäer?
Also ich kann das jetzt aus dem Blickwinkel der Kulturleute sagen, am ehesten noch. Bei uns geht alles sehr langsam. Wir sind zu unflexibel und wir haben zu viele. Wir denken zu viel. Aber vor allem dieses Langsame und Unflexible, das wird uns vorgeworfen. Und dass Europa irgendwann nicht mehr nachkommen wird. Wobei das ist, also wenn man dort lebt, empfindet man das wirklich so.
Gut, dann haben wir den Herrn.
Ich möchte fragen, ob das Gesundheitswesen in China frei ist, ob das Schulwesen oder auch der Universitätszugang kostenlos ist?
Es ist das Gesundheitswesen nie gratis gewesen. Also nicht einmal, auch ab 1949 hat man immer ganz wenig zahlen müssen für eine Behandlung. Jetzt ist es so, dass sich ein extremer Gap auftut zwischen der Basisversorgung und der besseren Versorgung. Offenbar braucht man auch viel Geld, um rechtzeitig operiert zu werden. Also muss die Ärzte zum Teil bestechen und so weiter. Ich war im vorigen Winter krank, habe eine Nierenbeckenentzündung und bin da in eine Ambulanz gegangen und mich hat die Behandlung, ich bin genauso wie ein Chinese behandelt worden. Ich habe für 2 Wochen Infusionen, Antibiotika und so weiter ambulant, habe ich ungefähr 80-90 Euro bezahlt. Das ist das, was ein Chinese zahlen muss und was für viele Leute schon sehr viel ist und nur ein Teil wird refundiert, wenn überhaupt. Weil die ganze Sozialversicherung ist jetzt gerade erst im Aufbau, schaut auf den ersten Blick genauso wie unsere aus, auch von den Prozentsätzen und so weiter, die gezahlt werden müssen. Uni-Zugang ist beschränkt, war immer beschränkt, eben durch Zugangsprüfungen, die zum Teil sehr schwer sind, zum Teil aber eben nur dieses geschichtliche Wissen, literarische Wissen und so weiter abfragen, was sich jetzt stark verändert. Und wenn man wenn man sich leisten kann, dann kann man sich natürlich auch dort einen besseren Platz kaufen, beziehungsweise es gibt genug Lehrgänge und Studienrichtungen, wo man wirklich Studiengebühren zahlen muss. Aber das ist nichts Einheitliches. Das wird auch stark verändert im Laufe der Zeit jetzt.
Dankeschön. Die Dame, bitte.
Meine Frage hat sich schon erledigt, weil der Herr da drüben, die gefragt hat nach dem Image der Europäer. Mhm. Weil das hätte mich eben auch interessiert, ob die bei uns den Kopf schütteln oder.
Naja, es ist jetzt nicht nur Kopfschütteln. In der Intelligenz habe ich das Gefühl, dass schon langsam ein größeres Bewusstsein für die europäische Kultur und Philosophie und so weiter und eine gewisse Abkehr von diesem Anbeten der Amerikaner einsetzt. Ob das wirklich langfristig und nachhaltig ist, weiß ich nicht.
Gut, dann würde ich Sie zum Abschluss bitten,
können Sie etwas
Frage?
Über die Ein-Kind-Politik sagen und den dadurch angeblich auch verursachten Männerüberschuss und dass diese Ein-Kind-Politik für die Minderheiten nicht gilt oder galt?
Ja, also die Ein-Kind-Politik ist schon inzwischen sehr aufgeweicht, weil die Überalterung ein extremes Problem darstellt oder beginnt darzustellen. Es war immer so, dass wenn Vater und Mutter beide Einzelkinder sind, dürfen sie 2 Kinder haben. Am Land ist die Politik schon vor vielen Jahren gelockert worden, da darf man 2 Kinder haben. Es können überschüssige Kinder sozusagen quasi freigekauft werden. Da gibt es also einen Berechnungsmodus, wie viel ein Kind dem Staat quasi kostet bis zum 18. Lebensjahr. Und wenn die Eltern reich genug sind, zahlen sie das. Und damit ist das Kind legalisiert, kann in die Schule gehen und alles andere. Also wie ein normaler Staatsbürger existieren. Kinder, die am Land zum Beispiel in relativ rückständigen Gebieten auf die Welt kommen und das dritte, vierte Kind einer Familie sind, die existieren nicht. Und das wird es gibt klarerweise keine gesicherten Zahlen. Die Schätzungen von Soziologen gehen also von 15 Millionen bis 50 Millionen Kinder, die nicht existieren. Und also weiß man einfach nicht. Und die Minderheiten sind immer ausgenommen gewesen, nach wie vor. Also von Anfang an der Implementierung der Ein-Kind-Politik waren die Minderheitenangehörigen ausgenommen bis jetzt. Und in den rückständigen Gebieten sind Mädchen einfach abgetrieben worden, zum Teil bis ins 9. Monat oder nach der Geburt umgebracht worden. Und das alles hat zu diesem großen Männerüberhang geführt. Ich glaube, es ist irgendwie 120 Männer und 100 Frauen, so irgendwie dürfte die Ratio jetzt sein. Also massives Problem. Aber das noch viel drängendere Problem ist jetzt eben die Überalterung und wie das Sozialsystem mit Pensionen einmal gesichert werden soll. Und es wird überlegt, ob man auch in den Städten die Ein-Kind-Politik lockert, weil es gibt ein paar Versuchsstädte, wo man nie die Ein-Kind-Politik durchgezogen hat und trotzdem hat sich die Bevölkerung nicht wesentlich anders entwickelt als in Vergleichsstädten, wo die Ein-Kind-Politik durchgezogen worden ist. Also da gibt es interessante Experimente.
Ist nicht der Wohlstand dann noch wirksamer als die Ein-Kind-Politik?
Das kommt jetzt natürlich dazu, ne? Dadurch, dass die Leute wohlhabender wollen, gibt es automatisch quasi weniger Kinder und das trägt eben zu dieser Verschärfung der Überalterung bei.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Mein Kinderbild ist wieder um einiges vielschichtiger geworden. Ich denke auch Ihres. Dank Ihrer vielen spannenden, tollen Fragen und natürlich durch die ganz, ganz tollen Einsichten und ja, den Blickwinkel, der dabei getragen wurde. Mir bleibt jetzt noch die nächsten zwei Veranstaltungen anzukündigen. Am Montag, den 1.8., also in einer Woche, wird das Thema Baumsterben wegen Hitze am Programm stehen. Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald. Vortragende ist nicht unbekannt. Die Helga Kromp-Kolb, Professorin für Meteorologie an der Universität für Bodenkultur in Wien, Wissenschaftlerin des Jahres 2005, wird zu diesem Thema hier sprechen nächste Woche. Und am Donnerstag, den 4.8. wird es wieder einen Mittagskeppler geben. Woran arbeiten Sie gerade, Frau Nöbauer? Sie ist Bio- und Umwelttechnikerin, Maschinenbauingenieurin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Profaktor in Steyr. Ich lade Sie herzlich ein, auch diese Veranstaltungen zu besuchen, sich auch dort ein Bild zu machen. Ja, herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Fragen. Wie gesagt, Frau Fischer-Schreiber wird noch ein wenig da sein. Der Salon ist noch bis 22 Uhr geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Applaus